Wir beten es jedes Mal bei der Heiligen Messe, dieses wunderbare Wort vor der Kommunion. Sprich nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund. Sprich nur ein Wort, dann werde ich heil, dann werde ich ganz. Dann finde ich die Erfüllung meines Lebens. Und die Erfüllung meines Lebens, das ist die Liebe Gottes, die er mir schenkt. Damit möchte ich diesen Vortrag jetzt einmal schließen. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen einen Schlüssel in die Hand gegeben, um selber zu unterscheiden, der einen oder anderen Frage. Es wäre völlig unmöglich, ja, einen Katalog aufzulisten. Das gehört zur Esoterik, das nicht. Es ist uferlos. Es gibt so vieles, ja, so viele Praktiken und Techniken. Und es kommen immer wieder neue dazu. Wir brauchen einen Schlüssel. Wir dürfen uns das Wort Gottes nicht rauben lassen. Wir dürfen uns das Kreuz der Erlösung nicht rauben lassen. Aber jetzt ist dann noch ein bisschen Zeit für Ihre Fragen. Wahrscheinlich werden Sie manche Fragen haben und wir haben noch ein bisschen Zeit. Wer noch nicht gehen muss, ja, also wer gehen muss, kann natürlich jetzt auch nach Hause gehen, ist ganz klar.
Wie kommt jemand los, wenn er sich daran versteckt hat?
Eine gute Frage, ja. Ich denke mir, Voraussetzung ist, dass jemand da ist, ja, wieder jemand, der ihm helfen kann. Es sind viele drinnen, die noch niemanden kennen, wie sie wieder rauskommen. Ja, so viele, ich kenne viele ehemalige Esoteriker, ja, die irgendwann einmal hereingeschneit sind bei uns in der Kirche, bei einem Gottesdienst und dann später sagen, hätte ich das früher gekannt, dann wäre ich da nicht hineingeraten. Wir können helfen, ja. Wir müssen aufmerksam sein und sehen, wo steckt jemand drinnen. Und dann ist es meistens so, dass wir nicht mit der Tür ins Haus fallen können. Ja, das kann ich auch nicht. Ja, wenn Leute zu mir in die Seelsorge kommen und sprechen sich aus und dann komme ich drauf, da und da und da steckt er drin. Da muss ich sehr sensibel sein und fragen einmal, kennt er schon Christus, kennt er Jesus? Ja, das erste ist die Verkündigung des Glaubens an Jesus Christus, den Erlöser. Dass wir diese Freude weitergeben können, ja. Und sobald die Frage kommt, ja, also ein kleines Zeichen, ein Schrei, ein Notschrei, dann kann ich antworten, dann kann ich helfen. Vorbereiten kann ich, und das kann ich das Ganze, und muss ich es durch das Gebet, ja, das ist unsere Aufgabe. Wir müssen viel beten für die Menschen, die auf der Suche sind. Und dann, wenn wir so jemanden haben, der da in die Fänge geraten ist, heißt es auch, mit ihm zu beten, ja? Heilungsgebet, Befreiungsgebet. Manchmal muss man einen Menschen auch zum Priester mitnehmen, ja? Also dass hier manchmal auch Sakrament der Krankensalbung gespendet wird, ja? Aber durch das Gebet.
Kann das jeder oder sollte das mal ein Priester passieren?
Es gibt sehr vieles, was jeder kann, ja? Also wir haben alle eine priesterliche Aufgabe. Diese priesterliche Aufgabe, also von der Bibel her heißt eigentlich Gott näher bringen. Ja? Also der Kohen im Alten Testament, das ist der Priester und das ist der, der etwas Gott näher bringt. Und das Wort Priester selber, ja, kommt im Neuen Testament eigentlich nur vor im Zusammenhang mit dem Volk Gottes, ja, mit allen. Sie sind ein priesterliches Volk und haben also die Aufgabe, alle, die Menschen, Gott nahe zu bringen. Ja. Es gibt manche schwere Fälle, wo der Amtspriester, ja, also der bestimmte Amtsgnaden hat, wo man jemanden zu dem hinbringen soll. Ja. Also wo einfach auch hier das Gebet und das Sakrament ganz wichtig ist. Aber es kann schon sehr vieles auch von den Laien getan werden. Ja. Das ist wichtig zu wissen, ja, sie sind nicht ohnmächtig. Gott hat auch jedem Getauften so viel in die Hand gegeben, ja. Wenn im Reiki steckt, genügt Krankensalbung nicht. Ja, das ist in erster Linie mal für den Kranken, für den Leidenden gedacht. Hier braucht es Heilung, ja. Wenn der allerdings zum Beispiel durch so eine Behandlung in noch schlimmere Probleme geraten ist, ja, und jetzt heraus möchte, dann kann ich die Krankensalbung spenden, ja. Aber von dem, der es praktiziert, braucht es den Umkehrschritt. So einen Menschen muss ich das Evangelium bringen, ja. Und auch hier wichtig, ja, nicht mit dem Zeigefinger, du Böser, ja, sondern ich muss zeigen, ich habe das Bessere. Schau, es gibt sowas Wunderbares, ja. Und das Allererste, was wir tun können, ist auch meine Haltung, nur zu bekennen, wenn jemand sagt, du, wenn du willst, mache ich dir Reiki-Behandlung für den Kopf, ja. Dann sage ich, nein, bitte mit mir nicht. Ich will das nicht, ja. Also, ich mache nicht mit. Da bleibe ich einmal stehen und das bekenne ich. Und wenn dann die Frage kommt, dann warum nicht, dann kann ich schon antworten. Ich muss aber immer auch aufpassen, wie weit ist der andere? Wie weit kann ich ihm jetzt Zeugnis geben? Kardinal Suchard hat einmal gesagt, durch Argumentieren gewinnt man keine Menschen. Er hat geschrieben, jedes Mal, wenn ich eine Argumentation gewonnen habe, habe ich einen Menschen verloren. Er sagt vielmehr, evangelisieren, das heißt nicht provozieren und heißt nicht schockieren, sondern Geheimnis sein. So leben, dass unser Leben nicht erklärbar wäre, wenn es Gott nicht gäbe. Ich glaube, dass das unsere Zeit braucht. Ja? Dann entsteht auch diese Atmosphäre des Glaubens und der Liebe, die Menschen noch einmal in Bewegung bringt und zum Fragen bringt. Aber in Liebe Anwesenheit sein, ja? Anwesend sein, das ist so wichtig. Ja, es ist natürlich eines der schwierigsten Kapitel, ja, dass wir das Kreuz nicht aus der Welt schaffen können. Und es gibt manches Leiden, ja, da sind die Ärzte machtlos. Und ich habe schon alles Mögliche versucht und das Kreuz bleibt trotzdem. Ich habe gebetet und es bleibt. Ja. Auch das Kreuz kann zum Heilsweg werden. Davon kann ich in meinem Leben wirklich von meinem Leben Zeugnis geben, ja, weil ich auch lange schwer krank war, unheilbar krank war. Und das Gebet hat so lange Zeit nichts bewirkt. Es haben sich auch die Homöopathen an mir versucht, das hat auch nichts bewirkt. Ja. Und scheinbar tut Gott nichts. Und dann bleibt nur aushalten. Ja. Und dann ist es ein mühsamer Prozess, ja, ein Läuterungsprozess, der oft hart an die Grenze geht, ja, dass ich zum Kreuz Ja sagen lerne. Heute im Nachhinein kann ich sagen, es war ein ganz großes Geschenk, das größte Geschenk meines Lebens. Durch das Kreuz hat Gott mein Leben geheilt. Und auch das ist eine wichtige Botschaft, die wir bringen müssen. Ja? Der Glaube funktioniert nicht, habe ich schon gesagt. Ja? Und Gebet funktioniert nicht. Wir bringen einen Menschen dabei zu Gott hin und ich weiß nicht, was er mit diesem Menschen machen wird. Heil wird der Mensch, wenn er Gott wieder gefunden hat. Wenn er verbunden ist mit ihm und ich kann sagen, ich wurde geheilt, noch bevor ich gesund war. Da habe ich Gott gefunden, da habe ich Frieden in ihm gefunden. Und wir müssen unter Umständen, nicht nur unter Umständen, so häufig Menschen, die leidend sind und im Kreuz sind, beistehen in Liebe, bei ihnen sein, mittragen, mitbeten, mit aushalten und Glaubenszeugen sein und oft einfach einen Glaubensanker bieten. Damit das Kreuz auch für sie Heilsweg wird. Weil wir können nicht versprechen, dass wir etwas haben, was jetzt diese Schmerzen oder diese Krankheit wegbringt. Das ist nicht das Evangelium. Also die Akzeptanz des Kreuzes ist immer auch wichtig. Ich kann zum Beispiel jetzt in dieser Frage nicht sagen, was kann man tun, ja, damit die und die Krankheit verschwindet. Ich weiß nicht, ob die Frage so war jetzt. Solange ich das nicht weiß, ja, im Irrtum handle, ist es keine Sünde, aber ich kann trotzdem dabei in Gebundenheit geraten. Wenn ich weiß, dass ich keine weiße Magie betreiben darf und dass es in den Bereich der weißen Magie gehört, dann ist es Sünde. Gräuelsünde, ja, ist die Definition aus der Heiligen Schrift für Magie. Magie, das Wesen der Magie, auch der weißen Magie, man möchte das Geistige, das Unfassbare auf die Ebene des Mechanischen ziehen. Ich verwende es, ich benütze es, es wird etwas Machbares daraus. Ja, das ist die Magie. Wenn ich einmal weiß, ich kann das Geistige nicht benutzen, ich kann keine Technik daraus machen, ja, dann werde ich Abstand nehmen. Wenn ich es trotzdem tue, ja, dann bin ich ein Sünder. Ja, dann ist es Sünde. Bei manchen Dingen wissen wir das. Ja. Also zum Beispiel bei der Astrologie, ja, Wahrsagerei, das ist im Weltkatechismus angeführt, treue Sünde. Das ist dann einfach, das steht dann drunter. Ja. Oder Wahrsagerei, da weiß ich auch, das darf ich nicht. Ja. Dann steht auch drinnen im Weltkatechismus Magie, egal ob schwarze Magie oder weiße Magie. Beides treue Sünde. Es bleibt natürlich die Entscheidungsfrage, was gehört alles dazu. Ja. Wenn ich es weiß, das gehört dazu, dann bin ich Sünder. Ja. Ja, der ganze Ansatz, ja, die Idee der Homöopathie, das hat etwas mit Esoterik zu tun, sehr viel damit. Und zwar, ich kann es nur ganz kurz erklären, was also das authentische Lehrgebäude ist. Es ist sehr schwer, es zu fassen, weil es heute schon so viele Spielarten gibt. Ja? Aber die Grundidee, die Hahnemann hatte, dass nicht der Körper unmittelbar behandelt wird, sondern die Lebenskraft. Ja? Er selber war kein Christ, Hahnemann, er war Konfuzianist und war also diesem esoterischen Weltbild sehr verhaftet. Er denkt sich, dass der Mensch von einer Lebenskraft erfüllt ist und dass diese Lebenskraft korrigiert werden muss. Der Mensch ist dann krank, wenn die Lebenskraft verstimmt ist. Als Christ weiß ich schon, kann nicht stimmen. Ja? Die Lebenskraft in mir, das ist die Geist-Seele, die Gott mir schenkt. Ja? Das ist also auch kirchliche Definition, das ist das Lebensprinzip im Menschen. Da kann kein Tropfen dran rühren, ja? Da kann also keine Technik dran rühren. Eine weitere Behauptung, die von der Homöopathie gemacht wird, dass man die Information, die jetzt in der Materie steckt, dass man die herauslösen kann. Ja? Also das, wovon ich gesagt habe, es ist das Wort Gottes. Ja? Es ist der Geist, das Immaterielle. Man könne es herauslösen und man könne es verwendbar machen. Deshalb, Sie werden das vielleicht schon gehört haben, ja, also in der Homöopathie heilt man durch die Information. Es wird nur die Information gegeben. Da wird dann zum Beispiel die Rose genommen, das wird also zerrieben, es wird eine Urtinktur hergestellt, dann wird das verdünnt, und zwar so lange verdünnt, bis in der Substanz nichts mehr drinnen ist. Ja? Also kein Molekül der Ausgangssubstanz, dann wird es noch geschüttelt, damit diese Kräfte potenziert, also verstärkt werden. Und diese geistige Kraft, diese Information soll dann heilen. Ja? Also der ganze Ansatz ist hier geprägt von diesem esoterischen Weltbild. Und ich weiß schon, dass viele das nicht wissen, ja? Aber das steckt im Letzten dahinter und man kann dadurch eben auch in Berührung mit den geistigen Mächten kommen. Habt eben etliche Beispiele dafür. Es kursieren auch viele Irrtümer, ja, was die Homöopathie betrifft. So viele meinen, das ist sanfte Naturmedizin. Ja? Also vergleichbar mit einem Tee, ja? Also den kann ich auch nehmen, ja, den Ringelblumensalbe und so. Das ist Naturmedizin, ja, das ist gut und das kann man anwenden, soll man auch. Ich glaube, dass man das viel, viel mehr noch anwenden kann und sollte man sich viel Chemie ersparen. Ja? Aber bei der Homöopathie, das ist keine Naturmedizin. Ja? Und es gibt Homöopathen, die das auch zugeben. Ja? Denn sie sollen ja gerade nicht die Rose, ja, wenn ich jetzt bei der Rose bleibe, so bekommen, wie sie da ist. Ja? Das ist die Natur. Ja? Da ist alles Mögliche drinnen. Da ist manches vielleicht, ich weiß nicht, ob man Rosen anwenden kann jetzt in der Medizin. Nehmen wir die Ringelblume, ja, da sind also Stoffe drinnen, die heilsam sind, die entzündungshemmend sind, vielleicht manches anderes auch noch. Das ist die Natur, da nehme ich die Ringelblume, ja. Aber in der Homöopathie muss die so verändert werden, dass sie sich gerade nicht mehr so bekommen, wie die Blume ist. Es müssen Kräfte herausgelöst werden, die ihnen in der Natur nicht begegnen, ja. Es gibt also Homöopathen, die das sehr klar zugeben. Das ist keine Naturmedizin, ja. Das ist ein Irrtum, wenn man das meint. Bitte. Ja, sehen Sie, das ist jetzt das Problem unserer Zeit, man kann das sehr gut jetzt aufzeigen, vor 20 Jahren, ja, da gab es das noch gar nicht, ja, also nur kaum, man hat es kaum gemacht, ja. Heute ist so, wenn man jetzt sagt, Homöopathie, Bachblüten, man weiß ja gar nicht mehr, was man tun soll, weil das heute quasi so das Muss ist, ja, das wird heute so dargestellt, das ist ja das Einzige, was man noch machen kann, alles andere ist gefährliche Chemie, ja. Zu der Frage, ist damit jedes Flaschel gemeint, ja. Es geht nicht um das einzelne Flascherl. Ja. Es kann schon sein, ja, das gibt es. Es gibt Firmen, die tatsächlich so esoterisch und okkult ausgerichtet sind, die über diesen Substanzen, über diesen Flaschen ihre magischen Sprüche aufführen. Ja. Die besprechen die Substanzen. Die Firma Veleda aus der Schweiz ist eine anthroposophische Firma, die also sicherlich hier ganz in diesem okkulten Rahmen drinsteht. Ja. Jetzt gibt es aber viele, die haben das, die machen selber, ja, also da ist nichts, da werden keine magischen Rituale ausgeführt. Aber es steht im Zusammenhang mit dieser Weltanschauung. Ja. Und ich sehe so, nicht nur die Homöopathie, aber auch viele andere von diesen Dingen, die Bachblüten, die Mandalas, sie sind gedacht als Werbeträger. Und wenn die heute so in die Gesellschaft hineingestreut worden sind, dass scheinbar so ausschaut, man kommt ohne dem gar nicht aus, da steckt was dahinter, da steckt eine Absicht dahinter. Damals, wie ich zu studieren begonnen habe, wie gesagt, da hat es das noch gar nicht gegeben, ja? Da warst du völliger Outsider. 1982 kam ein Buch von der Merlin Ferguson heraus, das ist die New Age Bibel schlechthin, die sanfte Verschwörung. Und die, da wird schon sehr offen von dieser Arbeit der New Ager gesprochen, da steht drin, dass gerade diese Praktiken, ja, in der Medizin, in der Meditation, in der Erziehung, breit hineingetragen werden sollen in die Gesellschaft. Ausdrücklich wird erwähnt die Homöopathie, dann Akupunktur und manches andere. Es wird aufgerufen bei den Studenten, bildet Lobbys, drückt es hinein in den Lehrplan, sorgt so lange dafür, durch alle möglichen Veranstaltungen, bis es aufgenommen wird. Ja. Ich war selber dabei bei sowas, ich weiß, dass das wahr ist. Ja. Ich bin da auch zu solchen wilden Vorlesungen gegangen. Ich habe also Vorlesungen gehört in Homöopathie, aber es war noch nicht offiziell von der Uni. Das wurde daneben organisiert. Ja. Anfang der 80er Jahre war das. Heute gibt es Lehrstühle. Ja. Professor Hopp von der Universität Zürich, er sagt, dass es hier finanzstarke Gruppen gibt, die dafür sorgen, dass das überall hineinkommen muss. Ja. Also es geht mir nicht darum, ja, dass das einzelne Flasche auch so gefährlich ist. Es ist ein Minenfeld, ja, es kann was passieren, es muss aber nichts passieren. Wenn ich da persönlich Abstand nehme heute und sage, ich rate ab, ja, lasst es weg. Es geht um ein Bekenntnis, ja, es geht dabei darum, dass wir auch gegen diese Atmosphäre ankämpfen, angehen, ja, und zwar einfach, indem wir nicht mitmachen, ja. Aber wie gesagt, das ist ein Rat. Ich kann es nur als Rat sagen, es muss dann jeder selber entscheiden, wie er es hält, ja. Da muss man jetzt eine Anmerkung machen. Ja. Hier kann man auch gut aufzeigen, wo ist die Grenze zu ziehen zwischen dem Esoterischen und dem, was dazu nicht gehört. Ja. Die chinesische Akupunktur, die gehört dazu. Ja. Das Anliegen der chinesischen Akupunktur ist, Energiebahnen zu öffnen, die jetzt verschlossen sind, blockiert sind und die hindern, dass diese kosmische Kraft durch die Energiekanäle geht. Die chinesischen Akupunkteure betonen, ja, dass es ein Weg zur Ganzheit ist, zur religiösen Ganzheit, ein Weg zur Erleuchtung. Davon zu unterscheiden ist das, was heute vielfach im Westen versucht wird, ja, von Ärzten, die Akupunktur auf eine ganz andere Basis stellen. Ja. Die behaupten, das ist eine Neuralreiztherapie, also man reizt gewisse Nervenareale durch Stechen und das soll dann reflektorisch zur Ausschüttung von Endorphinen im Gehirn führen. Das sind so gewissermaßen körpereigene Schmerzstiller. Das wäre so nichts Esoterisches, ja, und hätte mit dem Weltbild der Esoterik auch gar nichts zu tun, außer dem Namen. Ja. Ob das funktioniert oder nicht, ist sehr umstritten. Ja. Bei meinem vorletzten Vortrag in Graz, das war vor Weihnachten, hat ein Medizinstudent gesagt, dass man erst unlängst in Graz diese Akupunkturpunkte wissenschaftlich überprüft hat und man hat festgestellt, das stimmt überhaupt nichts. Ja. Es hat sich kein einziger Punkt als ein spezifischer Reizpunkt ausgewiesen. Ja. Das ist also ein empirischer Befund der Universität Graz. Das kann ich jetzt nur so zur Kenntnis nehmen. Ja. Grundsätzlich, Nervenreizen durch Stechen ist nicht Esoterik. Aber ein Problem, das ich sehe, dass der gleiche Begriff verwendet wird. Ja. Ich habe in Wien beim Professor für Akupunktur schon angeregt, Sie sollen doch ein neues Begriffssystem finden, um zu zeigen, ja, wenn Sie hier versuchen, Nervenreize zu erzeugen, das ist was anderes. Ja. Chinesische Akupunkteure betonen, ja, die ärgern sich über das, was im Westen betrieben wird, dass ihre Bahnen, die sie da reizen, mit anatomisch fassbaren Bahnen nichts zu tun hat. Ja. Also das ist hier zu sehen, diese Unterscheidung. Es wäre wichtig, hier vom Begriff her Klarheit zu schaffen. Ja? Also ich persönlich lasse aus diesem Grund auch an mir keine Akupunktur vornehmen, auch wenn der sagt, ich tue nur Nervenreizen. Denn ich will hier auch zeigen, dass ich in keiner Weise eine Brücke hinüber in diese Weltanschauung legen möchte. Ja? Aber das ist eine persönliche Haltung, das kann ich nur... ist im Grunde dasselbe, ja. Vom medizinischen her zählt es zu den sogenannten unspezifischen Scheintherapien, also eine Placebo-Therapie. Und es, kann man sagen, surft auf dieser esoterischen Mode. Ja. Also das hat es vor 20 Jahren so nicht gegeben. Ich muss dazu sagen, ja, natürlich, Massage tut gut, Berührung tut gut und kann tatsächlich auch, also über den Suggestiveffekt Heilung bewirken. Ja. Fußmassage tut gut, ja. Also barfuß über die Wiese laufen oder Füße massieren. Nur es stimmt nicht, ja, dass hier spezifische Punkte mit spezifischen Organen verbunden sind. Ja. Das steht im Zusammenhang mit diesem esoterischen Weltbild. Alles ist mit allem in spezifischer Weise verbunden. Ja. Eine Einführung in die Magie, Fußreflexzonenmassage, ja. Der Körper bildet sich auf der Fußsohle spezifisch ab. Ja. Jedes Organ ist irgendwo abgebildet und durch spezifische Massage an einem Punkt kann ich jetzt zum Beispiel die Leber positiv beeinflussen oder das Herz. Ja. Medizinisch stimmt das nicht, aber was steckt da für ein Denken dahinter? Ja? Das Denken... Also man könnte sagen, ein weiteres Kapitel in dieser Weltanschauung ist, du selber bist auch so eine Reflexzone. Du als Ganze, und zwar für den ganzen Kosmos. Der ganze Kosmos spiegelt sich in dir wieder, so wie sich dein Körper in der Fußsohle widerspiegelt. Genauso wie du jetzt durch spezifische Reizung der Fußsohle deinen Körper heilen kannst, kannst du durch spezifisches Verhalten oder Denken oder Meditation oder Schwingen den ganzen Kosmos bewegen, ja? Also man könnte sagen, da ist die Fußreflexzonenmassage wie das erste Kapitel für etwas Größeres. Freilich, das muss ich jetzt auch noch anmerken, nicht jeder, der das macht, schlittert da rein, ist ganz klar. Ja? Also die meisten bleiben dabei stehen und denken sich nicht viel. Das ist halt jetzt Mode, das macht man halt und damit hat sich's auch schon. Ja? Aber wieder, Werbeträger. Ja? Ich sehe es gern so mit diesem, sofort, ja, ich sehe es gern so mit diesem Vergleich der Wirtschaft, ja, oder der Filmindustrie. Wenn Walt Disney einen neuen Film herausbringt, dann, bevor der Film in die Kinos kommt, da kommen die Häferl, da kommen die Polster, da kommen die Plüschpuppen, ja, wo die Figuren vorgestellt werden. Die sind schon lang überall gegenwärtig, ja, die kennen schon alle, wenn der Film dann kommt, gehen doch viel mehr rein und schauen sich den Film an. Und genauso sehe ich das mit diesen Praktiken, ja, überall gegenwärtig, ja, das sind die Mandalas, da ist diese Aura-Massage und das und das. Und einfach weil es allgegenwärtig ist, entsteht die Atmosphäre und so viele schlittern dann hinein. Ja. Ist nur ein Tropfen wahrscheinlich, ein Tropfen in diesem Sturm, aber ein Tropfen ist es auch. Ja. Bitte.
Ja.
Ja. Ja, nicht viel. Ja, ja, ja. Es gibt einen Inder, der sagt, Yoga ohne Hinduismus gibt es nicht und Hinduismus ohne Yoga gibt es auch nicht. Ja. Freilich, das Yoga... Das Hatha-Yoga, das körperliche Yoga, das bei uns meistens angeboten wird, das ist nur eine Stufe des achtteiligen Yoga-Weges, der aber insgesamt auch ein Weg zur Erleuchtung ist, zur Vollkommenheit im hinduistischen Sinn. Allein der Begriff führt uns schon hinüber in eine andere Weltanschauung. Gymnastik für den Rücken ist gut. Es gibt so viele Formen von Gymnastik, die man tun kann. Ja? Warum muss gerade Yoga sein? Ja? Auch hier, natürlich, es ist mit Werbeträger, aber kann dabei noch mehr passieren. Es gibt ein sehr gutes Buch, leider bis jetzt noch nicht auf Deutsch, von einem französischen Priester, Pater Joseph Berland, der selber Yogi war. Und der sagt, Auch wenn man nur die körperlichen Übungen macht. Man weiß gar nicht, die meisten wissen gar nicht, was es geistig bewirkt. Man öffnet sich den Geistern dabei. Auch er zitiert einen Yogameister, bei dem er selbst gelernt hat, der höhnisch lachend, ja, oder zynisch lachend über die Europäer sagt, sie meinen, sie machen nur Körperübungen. Und sie meinen, man könnte das vom Geist trennen. Sie irren sich sehr. Ja. Auch durch diese Haltung öffnet man sich. Ich möchte das so sagen, ja, ein Vergleich, ja, wie man sich das vorstellen kann. Ich habe mal von einem Verlag, von einem Buchverlag, ein Buch bestellt. Und ein einziges Mal, ja. Die hatten dann meine Adresse und dann habe ich jahrelang das Werbematerial bekommen von denen, ja. Obwohl ich nichts mehr wollte von denen. Habe meine Adresse hergegeben, ja. Meinen Namen, weil ich von dort was wollte. So sehe ich das bei all diesen Praktiken. Ich will was von denen, also ich gebe meinen Namen gewissermaßen bei dieser Firma bekannt, von der das Yoga kommt. Ja. Das ist ein anderer Geist. Jetzt darf ich nicht glauben, es bleibt nur bei dem einen, beim Körperlichen, also bei diesem einen Buch. Es wird mir Material zugesandt, Werbematerial. Ich sehe das so, ich öffne meinen Geist für geistige Einflüsse. Ja. Der Geist, er kommt zu mir, er arbeitet an mir durch die Suggestion. Ja. Suggerere heißt unterbringen, einflüstern. Gewissermaßen stelle ich meinen Sender ein auf eine bestimmte Frequenz und ein anderer Geist kann zu meiner Seele sprechen, kann mich verwirren, kann mich binden und blind machen. Das betont dieser Priester sehr. Und er sagt auch, das, was man beim Yoga erreichen kann, bei diesen Meditationen, ja, es ist ein schwerer Irrtum, wenn man meint, es könnte so etwas Vorbereitung fürs Gebet sein. Man kann schon dabei eine Art von Frieden erleben, ja, von Ruhe. Aber das ist immer nur Seins Erfahrung, nicht Gottes Erfahrung. Gott schenkt sich in reiner Gnade, das kann man nicht erzwingen, egal durch welche Körperhaltung, ja, egal durch welche Atemtechnik. Ich kann die Begegnung mit Gott nicht erzwingen. Kann passieren, Sie stehen in der Küche, Sie kochen gerade Gulasch und mittendrin überfällt Sie Gott. Plötzlich spüren Sie, er ist da. Sie haben sich überhaupt nicht vorbereitet. Gott kann das, ja. Gnade, reine Gnade. Teresa von Avila sagt, man kann zwischen den Kochtöpfen Gott begegnen, ja, reine Gnade. Kann schon sein, dass es ihnen auch passiert, wenn sie in der Kapelle sind und gesammelt sind. Es kann aber auch sein, dass sie da total trocken sind, ja. Das wissen alle, die also jeden Tag ins Gebet gehen, Klosterschwestern und so, wissen das recht gut, da kann sich überhaupt nichts abspielen, ja. Da muss ich das hinnehmen, ja. Ich kann nicht eine Technik anwenden, sagen, so funktioniert es, ja. Also auch da ist das Yoga kein Weg, der mir wirklich ins Gebet helfen kann. Wieder. Aber Vater, sage ich, das hilft mir ins Gebet. Ja. Also ich glaube nicht, dass es christliches Yoga gibt. Der Begriff ist ein Widerspruch. Und das sagt auch dieser Priester. Ja. Der Begriff ist ein Widerspruch. In doppelter Hinsicht. Ja. Er sagt, es ist mangelnder Respekt vom Hinduismus, wenn man davon spricht. Mangelnder Respekt vor der anderen Religion. Umgekehrt natürlich genauso. Ja. Wir begreifen dann nicht, was Christentum ist. Ja, bitte. Ja, das ist ein Spezialkapitel. Hier wird vieles hineinvermischt, ja, und dadurch wird die Hildegard-Medizin leider Gottes vielfach auch zu einer Brücke hinüber ins Esoterische. Grundsätzlich einmal, es gibt vieles von der Hildegard-Medizin, das hat nichts mit Esoterik zu tun, ja, das ist Naturmedizin, das ist durchaus auch für Christen anwendbar. Ein heißer Tipp, ja, man soll trotzdem zu einem Arzt gehen, zu einem Hildegard-Arzt, ja, der was davon versteht, denn sonst durch Selbstbehandlung kann man da sich oft mehr schaden als nützen. Denn oft sind die Tipps, auch die jetzt nichts mit Esoterik zu tun haben, gar nicht so ungefährlich. Ja. Aber was hat es mit der Medizin insgesamt zu tun? Oder auch sich? Es wird ihr manches unterschoben, was Hildegard-Forschern zufolge nicht auf sie selbst zurückgeht. Und da haben wir sehr viele Bereiche, die tatsächlich Aberglaube sind und eine ganz wichtige Brücke hinüber ins New Age. Da gehört die Edelsteinmedizin dazu. Da gehört die Lehre von den Mondhäusern dazu. da ist dann noch die Alraune, ja, also das sind also manche Anwendungsgebiete, die strotzen von magischem Denken, aber sie gehen höchstwahrscheinlich nicht auf die heilige Hildegard selbst zurück. Ja. Und hier ist es wichtig, die Unterscheidung zu üben. Es gibt ein Buch, ein Hildegard-Buch, das könnte ich empfehlen, ja, das ist das vom Patloch Verlag, das sind alle ihre Schriften herausgekommen. Und da wird vor jedem Traktat angemerkt, ob es auf die heilige Hildegard zurückgeht oder nicht. Ja. Beim Edelstein-Traktat, der steht drinnen, ja, aber da steht auch ausdrücklich dabei, wahrscheinlich erst im 14. oder 15. Jahrhundert eingefügt. Ja. Kommt nicht von ihr, wird ihr aber zugeschrieben. Es ist auch so, es gibt keine Originalschriften der heiligen Hildegard mehr. Es gibt nur Kompilationen und Kommentare. Das heißt, Sammlungen des Medizin. Es gibt nur Kompilationen und Kommentare. Das heißt, Sammlungen des medizinischen Wissens oder der Mystik, bei der auch Hildegard angeführt wird. Und es gibt Kommentare. Das heißt, ihr Werk, aber mit Hinzufügungen von denen, die da gesammelt haben, die dann ihren eigenen Senf auch dazugegeben haben. Es ist sehr schwer, zu einem authentischen Hildegard-Korpus zurückzufragen. Ja. Ein weiteres Problem, das ist wichtig, das muss den Hildegard-Anhängern auch immer wieder gesagt werden. Ich habe so dieses Zitat aus einem Hildegard, aus einer Gesundheitszeitschrift, ja, wo eine Hildegard-Ärztin selber sagt, nur Hildegard-Fanatiker behaupten, dass auch die Medizin auf die Offenbarungen zurückgehen. Ja. Hildegard, sie war eine ungeheuer gescheite Frau ihrer Zeit und sie hat das Heilwissen ihrer Zeit gesammelt. Es sind viele Dinge dabei, ja, die sind mehr gefährlich als heilsam, obwohl sie jetzt nicht esoterisch sind, ja, also nicht Magie oder Aberglaube, aber sind mehr gefährlich als heilsam. Aber das war der Wissensstandard der damaligen Zeit. Hildegard war auch eine große Mystikerin, aber die Mystik, ja, die geht auf was anderes hin, nicht auf die Medizin. Ja. Man darf nicht alles jetzt behaupten, das ist Gottes Offenbarung. Ja. Wenn Gott sich offenbart, gibt er sein Wort, ja, er lädt in die Liebe ein, aber er weist nicht hin auf verborgene Kräfte in der Schöpfung. Ja. Das bleibt dem Fragen und Suchen des Menschen überlassen. Ja. Beherrscht die Natur, macht sie euch untertan. Ja. Das muss der Mensch tun. Ja. Also dieses Heilwissen der Hildegard geht nicht auf Offenbarungen zurück. Das führt nämlich, ja, dieser Irrglaube zu unglaublichen Aussagen dann. Ja. Also wenn die Edelsteinmedizin ist sowieso jetzt abzulehnen, sowohl vom Inhalt als auch vom Anwendungsgebiet her, als auch medizinisch, ja, es hat keine Hand, nicht Hand und Fuß. Aber es führt zu Aussagen, wie ich sie gefunden habe im Buch von Dr. Herzker, die Edelsteinmedizin der heiligen Hildegard, wo unter anderem die Behauptung steht, ich weiß nicht welcher Stein, ja, diesen Stein, ist ein Saphir, ein Smaragd, weiß ich nicht, den legt neben das Essen und wenn das Essen vergiftet ist, dann fängt der Stein zu schwitzen an. Ja. Der Topaz, okay. Ja. Und es sind eine Menge solcher Behauptungen drinnen. Ja. Zum Beispiel, wenn du mit einem Amethyst ein Kreuzzeichen durch die Wohnung machst, dann kann kein Dieb hinein. Purer Aberglaube, ja, pure Magie, purer Aberglaube. Aber steht in diesem Buch und diesem Arzt drinnen. Wenn du nicht gut reden kannst, nimm Opal, glaube ich, ist, den musst du in die Hand nehmen oder abschlecken, dann kannst du besser reden, ja, purer Aberglaube. Gut, steht drinnen, sind Behauptungen. Und nun führt er aber an, da hat ihm doch jemand mal geschrieben und der hat das ausprobiert, ja, ist ja eigentlich schon ganz Schlingel, der probiert das aus, ja, und hat also das Essen vergiftet und legt da diesen Topaz daneben, ja, und dann sagt er, der hat nicht zu schwitzen begonnen. Was soll ich jetzt davon halten? Und die Antwort von Dr. Herzker, das weiß er selbst nicht so genau, da hat Gott wahrscheinlich in diesem Augenblick nicht gewollt, aber Hildegard hat auf jeden Fall recht, denn Hildegard hat immer recht. Wow. Also, wenn wir so argumentieren, dann fallen uns die Grundlagen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens weg. Ja? Dann habe ich nichts mehr, worauf ich mich verlassen kann. Ja? Dann kann ich sagen, ja, ich komme nicht rechtzeitig in die Schule, ja, Gott hat nicht gewollt, dabei war ich zu faul. Ja? Also, dann kann ich mich auf keine Naturgesetze mehr verlassen. Ja? Bitte.
Ja, das kann man nicht.
die Selbsterlösung, ja. Ich meine, die Psychologie ist natürlich insofern ein anfälliges Gebiet, ja. Also ich bin jetzt nicht grundsätzlich gegen Psychologie, ja. Also es gibt auch christliche Psychologie, die wirklich gute Ansätze bietet und meistens dann auch schon hinüberführt, auch ins Religiöse, also auch ins Geistliche. Es gibt Psychologen, die mit Priestern zusammenarbeiten. Und gibt auch einen Ansatz in der sogenannten Schulmedizin, ja, die da noch, denke ich mir, weit mehr Wahrheit enthält als die Alternativmedizin, als die ganzheitliche Naturmedizin, die Psychoneuroimmunologie, die auch gut zeigt, dass bei vielen körperlichen Erkrankungen eigentlich seelisches Leiden dahinter steht, ja. Kann sogar passieren, dass du einen Schnupfen hast, weil du gerade vorher gestritten hast, ja. Jetzt nimmt die Abwehrkraft ab, ja. Da gibt's oft einen unmittelbaren Zusammenhang. Und dann hast du eine Verkühlung, ja. Und du kannst natürlich jetzt das Aspirin für die Verkühlung geben, aber der Mensch braucht eigentlich was anderes, ja, damit er wirklich heil wird, ja. Und da bietet dieser profane Ansatz, ja, ich meine, das ist ja erstaunlich, doch die Lösung, der Mensch braucht Gespräch, ja, er braucht Begegnung und man muss ihm helfen, mit diesem Problem fertig zu werden, ja. Psychologie, ja. Also die auch bei körperlichen Krankheiten hier schon hereingebracht wird, ja. Das ist mir viel lieber als Homöopathie beim seelischen Trauma, ja. Da ist viel mehr Wahrheit drinnen. Aber in der Psychologie natürlich ist das Problem, es geht um die Seele, ja. Es geht eigentlich um ein Geheimnis, ja. Eine gute Psychologie ist immer Therapie der Begegnung und des Gesprächs und darin schon sehr wertvoll, ja. Denn es fehlt uns heute so viel am Gespräch und an der Begegnung. Die Menschen vereinsamen, weil die Familien auseinandergebrochen sind. Darum braucht es auch immer mehr Psychologen, ja, die das ersetzen, was sonst eigentlich in einer gesunden Gemeinschaft vom Miteinander her kommt. Aber im Gespräch kommt natürlich auch der Glaube, wenn auch nicht ausdrücklich, aber doch, er kommt hinein, ja. Worauf hoffe ich? Ich soll den Menschen Hoffnung geben, ja. Ich soll ihm wieder zeigen, was ein Stück zumindest, einen Sinn im Leben finden lassen, ja. Und da kommt der Glaube natürlich herein. Und wenn jetzt mein Glaube an die kosmischen Kräfte ist und ich glaube, die Heilkraft liegt in dir, du musst nur richtig denken, ja, du kannst deine Probleme selber lösen, dann ist diese Psychologie eigentlich ein Weg ins Gefängnis, ja. Kein Weg, der mich öffnet für das Du, sondern du selber, du genügst dir, ja, du kannst das selber machen, ja, das ist die Selbsterlösung dann. Und das ist heute oft so, ja, da kommen die Leute vom Psychologen und sind plötzlich absolute Egoisten, ja. Also ich weiß da Beispiele en masse, nicht? Also die Mutter, die halt ihre Probleme gehabt hat und zum Psychologen geht und seither, wenn der Bub nach Hause kommt, gibt es kalte Küche, denn die Mutter, die muss da in der Ecke sitzen und über ihre Meditationen machen und es ist völlig wurscht, dass sie Kinder hat, ja. Ja. Oder Ehen, die auseinandergehen, dann, weil sie bei der psychologischen Beratung waren, ja. Ihr müsst euch selbst finden, ja. Und wenn euch im Weg steht, na, dann geht's auseinander, ja. Keine Hilfe zum Gespräch, heil zu werden, ja. Große Gefahr auch dabei, ja. Also drum, Psychologie selber ist noch nicht schlecht, aber sie sollte hinführen, auch letztlich hinüberführen dann zum Glauben. Bitte, ja. Zunächst einmal respektieren, ja. Wir müssen einander respektieren und wir müssen bekennen und Zeugnis geben, ja. Warum wir das selber nicht machen, ja. Da muss ich mich einmal befragen, warum tue ich es nicht, ja. Warum weiche ich solchen Zaubereien aus, ja. Zeugnis geben. Aber wir können niemanden zwangsbekehren, niemals mit Gewalt, ja. Wir müssen den besseren Weg zeigen können. Beten, im Hintergrund beten natürlich, ja. Daher vorhin war die Frage. Ja, kenne ich auch. Die Bioresonanztherapie bewegt sich auch im selben Fahrwasser. Die Behauptung, also geht wieder um die Lebenskraft, ja, die Lebenskraft, die falsch schwingen kann, die also gestört sein kann, und es soll diese Lebenskraft über die Bioresonanzapparate wieder richtig, also korrigiert werden, dass sie richtig schwingt. Ja. vom medizinischen Standpunkt her Humbug. Ja. Auch hier wieder Universität Graz, die haben versucht, ja, solche Geräte zu untersuchen zu bekommen. Unmöglich. Also die werden nicht eingeschickt. Ja. Also da lässt man sich nicht hinter die Karten schauen. Ich habe es in der Literatur mal gefunden, ein solches Gerät, da war dann ein Schafwollband gespannt drinnen, sonst nichts. Ja. Auch eine Suggestivtherapie, die nicht spezifisch wirkt. Da kenne ich sogar viele Alternativmediziner, die warnen davor. Hier wird meistens wirklich nur das Problem verschoben und die eigentliche Krankheit nicht gelöst, obwohl es vorübergehend Verbesserungen geben kann. Ja? Also vorübergehend können Allergien verschwinden, ja? Vorübergehend kann scheinbar ein Heuschnupfen weg sein, aber meistens kommt er dann wieder oder es kommt etwas anderes auf anderer Ebene. Surft auch auf dieser Welle, könnte sonst also sicherlich kein Geschäft machen heute. Bitte, ja. Das kann ich im Einzelnen nicht sagen. Es kann etwas sein, ja, aber das muss nicht sein. Wichtig ist das Gebet für Sie, ja, und Sie einfach wirklich eintauchen in die Gnade Gottes, ja. Ich weiß von manchen Fällen, wo also Kinder behandelt worden sind, wie gesagt, das eine Beispiel, das ich genannt habe, das Mädchen, das den Blick aufs Kreuz nicht mehr ausgehalten hat nach homöopathischer Behandlung. Das gab es, da hilft dann nur das Gebet. Wenn aber jetzt nichts augenscheinlich ist, ja, soll man sich jetzt auch keine Sorgen machen, übertrieben. Ja. Es ist dann Gott übergeben und damit fertig. Ja. Ein Zeugnis von mir jetzt. Ja. Also ich bin ja auch in meiner, da war ich junger Erwachsener, mit Homöopathie behandelt worden und habe lange Zeit auch nichts gemerkt, dass irgendda etwas schief laufen würde, der mich behandelt hat, einer der renommiertesten Homöopathen Österreichs und ein frommer Mann übrigens, ja, und für mich absolut unverdächtig, damals überhaupt noch, ja, da habe ich ja nicht im entferntesten dran gedacht, dass das irgendetwas Unsauberes sein könnte. Als ich dann ins Kloster gegangen bin, habe ich zum ersten Mal gehört, ja, das ist was komisch ist, ja, und ich erzähle das Zeugnis noch, ja, und dann habe dann nur sagen können, aber bitte, ich meine, ich habe es ja selbst erlebt, da hat sich überhaupt nichts getan Negatives, ja, also ich habe nichts gespürt und ich habe es ein bisschen verstanden, wie sich das, wie das funktionieren kann, ich habe ein bisschen studiert in die Richtung auch und erst, da war ich schon, also einige Jahre Priester, da war ich schon 6 Jahre Priester, da habe ich zum ersten Mal ehrlich gefragt, ja, Herr, na, passt das jetzt wirklich nicht? Ja. Bis dorthin habe ich das verteidigt, ich habe Menschen dorthin geschickt in solche Behandlungen, ich habe gestritten mit Christen, die mich da bekehren wollten, ja, die mich da wegführen wollten von auf Mord und Brand. Ja. Ich habe damals auch schon Vorträge gehalten über das Thema, ja, habe da immer Homöopathie herausgenommen. Ja. Und da gab es dann manche, die gesagt haben, du bist da viel zu locker, ja, da bist du unklar. Wie es mir zur Frage geworden ist. Ja. Ich habe mir nur sagen können, bitte, ich meine, ich habe es ja selbst erlebt und das ist harmlos. Ja. Und ich war damals auch schon also als Priester unterwegs und hab niemand was gemerkt, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmen könnte. Ja. Und als ich das dann im Gebet hingelegt habe, habe ich noch am selben Tag Antwort bekommen. Ja. Ich habe gesagt, Herr, wenn es wirklich nicht gut ist, ja, bitte gib mir ein Zeichen. Ja. Ich weiß es einfach nicht. Ich darf nicht das Kind mit dem Bad ausschütten. Aber ich will auch nicht was sagen, wenn es nicht stimmt, ja. Also ich will keine Lüge weitergeben. Und am selben Tag noch kam zum ersten Mal jemand zu mir in die Seelsorge, das heißt, hat angerufen, am nächsten Tag kam es dann, die aufgrund seiner Behandlung nicht mehr beten konnte. Ja? Da betest, Herr, gib mir ein Zeichen, und prompt am selben Tag kommt der Anruf. Ja? Genau das Problem. Naja, was machst du jetzt? Nimmst du das ernst oder nicht? Ich muss das ernst nehmen. Ja. Daraufhin habe ich zum ersten Mal vorsichtig bei seinem Vortrag erwähnt, so etwas kann auch in Bindungen führen. Mit dem Mädchen damals habe ich gebetet und wir haben eine Taufanerung gemacht und sie kam dann wieder heraus aus dieser Bindung. Ja. Ich habe damals sehr vorsichtig gesprochen, ja, und nur gesagt, möglicherweise kann man dabei auch Probleme bekommen. Eine Frau, die war früher Reiki-Heilerin, die hat sich auch bekehrt, ja, die geht seither einen sehr klaren Weg, die war für mich Stachel im Fleisch, also sie wollte mich immer da bekehren, Homöopathie gehört auch dazu, mit der habe ich furchtbar gestritten. die ist nach diesem Vortrag, das war bei einer Pfarrmission, zu mir gekommen, hat sich bedankt. Na, endlich hast du es. Und ich habe gleich wieder gebremst und gesagt, naja, aber so extrem wie du, sie redet nicht. Ja? Also, kann schon sein, aber es gibt sicherlich auch eine saubere Homöopathie. Ja? Und dann hat sie gemeint, du bist da immer noch unklar, ja? Aber du bist ja selber behandelt worden, leg's doch einmal in der Beichte hin. Immer Blödsinn. Aber aufgrund dieser ersten kritischen Haltung ist mir zum ersten Mal aufgefallen, ja, was ich vorhin schon gesagt habe, ganzheitliche Medizin, das verkauft sich als ganzheitliche Medizin. Ja. Der Arzt, der mich behandelt hat, spricht sogar von Personotroper Medizin. Die Person wird geheilt. Ja. Ausdrücklich schreibt er in seinen Büchern, was die Psychologen über das Gespräch machen, das können wir mit Tropfen. Ich habe gesagt, das ist ein Unfug. Ja. Ganzheitliche Medizin kann es nicht sein. Außerdem habe ich erkannt, Naturmedizin ist es auch nicht. Ja. Da steckt in jedem Aspirin und in jedem Antibiotikum mehr Natur drin. Ja, aufgrund dieser Erkenntnis habe ich gedacht, okay, im reinen Glauben, Sünde ist zwar nicht gewesen, weil ich habe nicht absichtlich gemacht, aber ich lege es in der Beichte hin. Tatsächlich, im Augenblick, wo der Priester mir die Losprechung gibt, ja, in diesem Augenblick des Kreuzzeichens, wie wenn ein Schleier weggezogen wird von mir. Ja. Und ich kann mich an Dinge erinnern, die in der Zeit passiert sind, wo ich selbst behandelt worden bin. Ja. Die völlig gelöscht waren, obwohl ich so oft angesprochen worden bin drauf, du, da sind möglicherweise andere Kräfte auch im Spiel. Ja. In meiner Verwandtschaft jemand, ein Arzt, der damit experimentiert hat auch, nach Einnahme von solchen Kügelchen, ein Tobsuchtsanfall, über mehrere Tage hinweg, wir waren schwerst besorgt, ich habe das aufgeschrieben in meinem Tagebuch, ja. Hat uns wirklich damals beschäftigt, ja. Durch die Homöopathie, er hat gesagt, nach den Kugeln ist es in seinen Kopf hineingefahren, ja, und er musste fast zerspringen. Ich selber habe aufgeschrieben, eigenartigerweise bei der Einnahme dieser Tropfen, ich werde immer so aggressiv, ja, gelöscht. Und im Augenblick der Losprechung, es war wieder da. Ja. Oder der Arzt, bei dem ich behandelt worden bin, ich habe mich verabschiedet, wie ich ins Kloster gegangen bin, habe die Behandlung abgebrochen, weil es mir sowieso nicht geholfen hat. Und er hat mich dann sehr beglückwünscht, zu meinem Schritt ins Kloster zu gehen. Und die letzten Worte hat er noch gesagt, und wenn ich im Noviziat einmal in Leidensdruck komme, dann soll ich die und die Tropfen nehmen. Und damals habe ich mir gedacht, das ist hängen geblieben bei mir, komisch, das hat doch mit im Noviziat, wenn ich da Leidensdruck habe, natürlich, es geht um meine Entscheidung für Gott und da wird manches Leiden sein, aber da hat doch die Medizin nichts zu suchen, am Tropfen nichts zu suchen. Und das Eigenartige war, im Augenblick der Losprechung war das wieder da. Ja. Jetzt frage ich, was hat mich da blind gemacht? Ja? Was hat mich abgehalten, das zu sehen? Etwa 2 Wochen danach ist etwas weiteres passiert. Bis dorthin habe ich mich in einem eigenartigen Zustand befunden, an dem ich sehr gelitten habe. Ja. Ich war zwar immer schon sehr lebendig unterwegs, ja, ein bewegtes Leben gehabt, und trotzdem habe ich mich wie vom Leben getrennt gefühlt. Ich habe das auch zu einem Bild gesehen, wie wenn ich in einem Glaskasten wäre. Ja? Rund um mich ist Glas. Das Leben spielt sich ab. Ich sehe alles. Ich kann reagieren. Aber das Leben weht mich nicht an. Ich spüre das Leben nicht. Ja? Eine eigenartige Trennung vom Leben. Kannst du nur so ausdrücken. Ja? 2 Wochen nach dieser Lossprechung ist das, wie wenn ein Hammer auf diese Glasscheibe schlägt und ist weg. Das Leben weht mich an. Ja. Plötzlich bin ich mitten im Leben. Plötzlich gehöre ich dazu. So habe ich das nur sagen können. Ja. Ich habe zunächst gar nicht einmal an einen Zusammenhang mit der Homöopathie gedacht, mit dieser Loslösung. Ja. Bis ich dann kurz darauf das Zeugnis in einem englischen Buch gefunden habe, auch von einem Arzt, der Ähnliches berichtet. Ja. Genau das Gleiche. Ich habe mir gedacht, aha, interessant, das Leben. Ja. Heute ist mir klar, in der Homöopathie wird eine Lüge über das Leben transportiert. Aus dem Leben, das jemand ist, wird ein Etwas gemacht. Und ich habe mich dem geöffnet, ja, ohne das bewusst wahrzunehmen. Ich habe das eingelassen und da war plötzlich diese Glaswand. Ja, dieser jemand, ganz ist nicht an mich herangekommen. Ja. So etwas kann passieren. Aber, und das möchte ich jetzt da noch als Antwort dazu sagen, Gott hebt das ins Licht. Ja, dann, wenn es Zeit ist, wenn so etwas sein sollte. Ja. Ich konnte beten, ich war im Glauben, ich war Priester, ich habe Menschen erreicht, ja, trotzdem, dass da war. Es war wie ein seidener Faden, der hat mich an einer Fülle gehindert. Ja. Und als es soweit war, hat Gott es ins Licht gehoben und die Fäden gekappt. Ja? Also, wenn Sie selber da in Berührung gekommen sind oder Sie kennen jemanden, es geht jetzt nicht darum, in ängstlicher Sorge zu sein, um Gottes Willen, was ist da passiert, ja? Sondern im Glauben zu bleiben, aber in der Aufmerksamkeit, wenn man sieht, aha, da ist jetzt so etwas, eine Gebundenheit, eigenartig, gar nicht so extrem, das sind keine Ketten, ja, das sind nur so wie Spinnweben fast irgendwie. Dann kann man vielleicht auch in die Richtung denken und beten, ja, im Glauben beten, nicht in der Ängstlichkeit, das ist ganz wichtig. Ein wichtiges Wort, nämlich dieser Schutz, ja, bei Christen, die an sich Sehnsucht nach der Wahrheit haben und dann oft ohne zu wissen dann mit solchen Dingen in Berührung kommen. Es ist manchmal so, dass manche Leute bis zu einem gewissen Grad sogar hineinschlittern, also mehr als sie jetzt, ja. Dann lässt Gott das zu, damit solche Menschen später umso klareres Zeugnis ablegen, ja. Ich habe erzählt vorhin von dieser Reiki-Frau, ja, die heute ein sehr klares Zeugnis ablegt gegen die Esoterik und wirklich einen guten Weg geht, nämlich sie spricht nicht nur gegen Esoterik, sondern sie hat einen Gebetskreis, wo sie für Menschen beten um Heilung und so. Ja. Aber sie sagt, sie haben da im Rahmen dieser Reiki-Ausbildung auch diesen Muskeltest machen müssen. Ja. Sie kennen das vielleicht von die Hand hinuntergedrückt. Ja. Und da hat sie gespürt, stimmt nicht, da stimmt was nicht, ja. Dem kann ich mich nicht öffnen. Und wie der kam, sie hat sich nur das Kreuz vorgestellt, sie hat innerlich nur auf das Kreuz geschaut, ja. Der kam und hat es probiert und hat nur gesagt, komisch, bei Ihnen geht das nicht, ja. Und ging weiter. Die war trotzdem im Reiki drin, ja, aber es ist da schon spürbar, Gott war drüber, ja. Es war aus einem Irrtum heraus und aus einem Nichtwissen. Gott schaut schon, ja. Gott hat auch bei mir geschaut, ja. Also ich bin da auch hineingeschlittert, da sind auch Bindungen gewesen. Ich war also da offensichtlich einige Jahre an einer Fülle gehindert, ja. Aber Gott hat es zugelassen. Ich musste mich aufgrund dessen, gerade mit der Homöopathie, sehr genau auseinandersetzen. Ich habe es kaum angeschnitten, ja. Aber ich musste auf der medizinischen Ebene, auf der naturwissenschaftlichen Ebene mit den Homöopathen selber, ja, ich habe also Kontakt auch zu Homöopathen, ich habe auch mit denen viel gesprochen, kenne die Literatur, also ich bin da eingedunkt worden förmlich, ja. Es wäre nicht möglich gewesen, hätte ich die Erfahrung nicht gemacht. Für mich war das dann überhaupt ein Schlüssel zum Verständnis, ja. Was ist Esoterik überhaupt, ja? Wie kann ich Grenzen ziehen, ja? Geist, Materie, ja, diese verschwommene Linie, wie kann man das aufhellen? Gott hat das zugelassen, weil er ein größeres Heil im Sinn hat, ja. Also die ehrliche Suche, wer die Wahrheit sucht, der wird sie finden. Ja. Aber es ist so wichtig darum, dass es genügend Christen gibt, die ein klares Zeugnis ablegen, ja, damit die Suchenden dann auch herauskommen können. Ja. Diese Frau, die ist dann draufgekommen bei einem Seminar von Professor Ivancic. Ja. Die sind dorthin gegangen mit einigen Reiki-Heilern, eine ganze Gruppe waren sie schon, fröhliche. Ne. Und im Rahmen des Seminars kommen sie drauf, noch in der Pause sind sie benannt gestanden, du hörst. Wenn das wahr ist, was dir sagt, dann sind wir voll in der weißen Magie. Ja. Also Ivancic hat ein klares Zeugnis abgelegt und das hat ihnen geholfen, sich zu bekehren, herauszusteigen. Und heute sind sie wirklich also ganz, ganz wertvolle Zeugen für den Glauben und treue Beter. Ja. Die beten auch immer, wenn ich einen Vortrag halte über das Thema. Die wissen das gebe ich bekannt. Ja. Oder auch wenn zu mir jemand kommt, der in Bindungen ist, wo ich weiß, na, das ist jetzt eine harte Sache, das sind vielleicht tatsächlich dämonische Kräfte am Werk. Ein Anruf, bei Gebetskreise weiß ich, da habe ich den Feuerschutz und da tut sich dann sehr viel. Ja. Das ist im Letzten dasselbe, ja, ob Globuli, ob diese Tabletten oder ob das die Tropfen sind. Ja. Das ist alles dasselbe. Ja. Ich meine, verstehen Sie, vom Medizinischen her, es ist nichts anderes als eine unspezifische Scheintherapie, ja, als eine Placebotherapie. Es gibt zahlreiche Studien dazu. Es wirkt, ja, aber es wirkt vom Wirkungsgrad nicht mehr als ein anderes Placebo. Ja. Man hat an Homöopathen so wunderbare Spielchen gemacht, um das zu testen. Man hat Fläschchen ausgetauscht und so. Und wenn die das verabreichen mit dem Glauben, das ist jetzt Belladonna in Wirklichkeit verabreichen, es ist Strophanthus gratus, ja, dann erreichen die das beim Patienten, was sie sonst mit Belladonna erreichen. Ja. Also es ist im Fläschchen ja außer dem Alkohol oder im Kügelchen außer dem Milchzucker oder in der Tablette außer diesem Grundstoff nichts enthalten materielles. Ja. Aber der Placebo-Effekt ist für viele Krankheiten, ja, die gerade im seelischen Wurzeln sehr effektiv. Ja. Allergien, Herzkrankheiten, Depressionen, Schmerzen, Schlafstörungen können wunderbar auch mit Placebos behandelt werden. Der ganze Bereich dieser Erkrankungen, ja, wo dem Menschen etwas fehlt, ja, kommen die Patienten zum Arzt, mir fehlt etwas. Ja. Angeblich nach einer Fachstudie von der Universität Zürich sind in der Landarztpraxis 60%, denen fehlt etwas, in der Stadtarztpraxis 90% Menschen, denen fehlt etwas. Ja. Aber da kann man es nicht Antibiotikum geben oder irgendein spezifisches Medikament. Ja. Er braucht eigentlich Zuwendung, er braucht Hoffnung, er muss aufgebaut werden, damit das körperliche Leiden dann auch wirklich verschwindet oder die Schmerzen, ja, oder was das auch ist, oder der Ausschlag, oder gibt es ja vieles. Ne? Und da setzt die alternative Medizin an. Ja. Da kommen die. Und das Problem aber, hier wird auch eine Weltanschauung mit hinein verpackt. Ja. Das ist deshalb jetzt so in Mode, weil es auf dieser Weltanschauung surft. Aber das Kügelchen selber, Sie können was anderes aufnehmen. Die Placebo-Medizin ist ein ganz interessantes Gebiet. Augenblick, da haben wir noch eine zweite Frage gehabt, die möchte ich noch beantworten, ja. Reinkarnation wahrscheinlich. Ja. Ja, das unter. Ja, das widerspricht völlig unserer christlichen Hoffnung, unserer christlichen Vorstellung von ewigem Leben. Ja. Es ist irgendwo bezeichnend für die Spiritualität der Schlange, ja, für die Religiosität der Schlange. Sie kennt nur diese Zeit und Leben nach dem Tod ist fortgesetztes Leben in der Zeit, ja, eine Spirale, immer wieder ein neues Leben, ja, aber immer wieder in der Vergänglichkeit. Ja. Dieses Denken der Schlange, ja, die kennt nur das materiell Greifbare, die Gestalt dieser Welt und ewiges Leben kann nur sein, indem man immer wieder auch in die Welt kommt oder meinetwegen in andere Welten. Ja. Aber der Kreislauf, ja, Reinkarnation. Wir glauben nicht an Reinkarnation, wir glauben auch nicht an ein Leben nach dem Tod. Wir glauben an Auferstehung und das ist viel, viel mehr. Wir glauben daran, dass wir, wenn wir sterben, aus dieser Zeit herauskommen. Ja, wir kommen in die Ewigkeit. Und wir, diese Ewigkeit, ja, das ist etwas, was über der Zeit steht. Ja, das ist die erfüllte Zeit. Das ist ja völliger Widerspruch, ja, wenn wir unsere Leiber tauschen, ja, wenn wir also fortgesetzt in diese Welt wieder hineinkommen. Also es wäre Fortsetzung nur dieser Zeit, dieser Vergänglichkeit, aber nicht erfülltes Leben. Es würde die Kargheit bleiben dieser Zeit. Himmel, Auferstehungsglaube, der auf den Himmel hingeht, meint erfüllte Zeit. Unendlich viel reicher als der Glaube an Reinkarnation. Ich denke, es ist schon spät geworden. Wir haben spät angefangen und damit. Aber einen Segen kriegt ihr noch, ja? Der Herr sei mit euch. Allmächtiger Gott, wir danken dir, dass du das Leben bist und dass du uns in diese Fülle des Lebens hineinziehst. Du bist das Glück unseres Lebens. Du bist unsere Freude und schon jetzt dürfen wir beginnen, im Ewigen zu leben. Schon jetzt möchtest du uns helfen, mit deinem Frieden im Herzen durch die Welt zu gehen und deinen Frieden überall hinzutragen. Ich möchte dich bitten, lege deinen Segen jetzt auf jeden, der da ist, auf jeden, der da war und schon gehen musste, auf jeden, der gern gekommen wäre und es nicht konnte, auf alle, zu denen wir gehen, denen wir so gerne die frohe Botschaft bringen möchten. Lege auf sie deinen Segen. Und lass in ihnen dein Wort lebendig werden, sodass sie das große Glück finden, dass du bist. So segne euch in der Kraft des Glaubens, in der Kraft der himmlischen Liebe, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.